Es freut mich, dass wir unser Studium in der Apostelgeschichte fortführen können. Und wir wollen heute das Thema das Leben in der frühen Christengemeinde anschauen. Wir erinnern uns, dass Gott, das heißt unser Heiland, die Jünger ausgesucht hat zu einem Zweck. Der Zweck war, dass sie eine Mission erfüllen. Und wir wollen nicht vergessen das Modell, mit dem Gott arbeitet. So wie er Adam, so wie Christus Adam geschaffen hatte, zu einem Zweck und ihm die ganze Verwaltung der Erde übergeben hat. So hat er jetzt seine 12 Jünger gesandt und ihnen den Auftrag gegeben, dass die ganze Erde von seiner Herrlichkeit erfüllt wird. Das heißt, dass sie jetzt zurückgeführt wird zu ihm. Das ist die Aufgabe des Christen. Gott hat seine Jünger nicht gerufen zum Nichts, sondern gesagt, geht hin. Wohin? In alle Welt, zu allen Menschen, zu allen Völkern, Sprachen. Die Botschaft muss an alle kommen, weil alle in der Not sind, dass sie nicht leben können. Sie sind alle Gefangene in sich selbst. Deshalb werden sie gelehrt, was sollen sie tun, damit sie befreit werden von den Ketten, in denen sie gebunden sind. Und dann als Zeichen der Befreiung aus der Kette ist die Taufe. Die Taufe soll zeigen, dass wir Menschen in uns etwas haben. Das gehört nicht zu uns. Das ist nicht von Gott in uns hineingelegt. Es ist nur ein verkehrter Inhalt, eine veränderte Identität, die uns das Leben schwer macht. Deshalb muss es weg. Der Mensch identifiziert sich sehr häufig mit seinen Taten. Aber wir müssen doch wissen, die Taten und Gedanken, die davor kommen, haben eine Wurzel. Und diese Wurzel ist die Identität. Wenn diese Wurzel richtig ist, das heißt der Ursprung richtig ist, dann ist in der ganzen Kettenreaktion alles richtig. Ist aber jetzt der Inhalt unserer Identität ein falscher, dann werden wir uns immer falsch verhalten. Ganz egal, ob das äußerlich gut aussieht. Nun, wenn der Mensch äußerlich gute Taten tut, dann schämt er sich derer nicht. Dann denkt er, okay, das ist gut so, weil ich bin ja für das Gute gemacht. Aber jetzt tut er böse Taten und die will er dann verstecken. Warum will er sie verstecken? Weil er denkt, er tut sie aus sich selbst. Er denkt, er tut sie frei heraus. Aber wenn wir wissen, dass wir geboren sind als Sklaven, wenn wir wissen, dass wir nicht das Böse tun, weil wir es wollen, sondern weil wir nichts dafür können, dann können wir doch das Böse offenbaren. Dann können wir sagen, ja, ich tue das, aber ich bin nicht ich, der das tut, sondern diese schlimme, sündige Natur, diese schlimme Identität. Und dann würden wir diese Identität entlarven. Wir würden uns nicht mit ihr eins sehen, so wie der Paulus sich nicht eins gesehen hat mit seinen Taten. Er hat gesagt, nicht ich tue das, sondern die Sünde, die in mir wohnt. In Römer 7, ab Vers 14 bis zum Ende. Er macht deutlich, ich identifiziere mich nicht mit dem, was ich tue, weil ich will ja das Gute tun. Meine Persönlichkeit will das Gute tun, aber siehe da, ich bin gebunden in einer Blindheit, in einer Gefangenschaft, wo ich nicht das tue, was ich will. So ist mir aufgefallen, dass besonders Christen, wenn sie das Böse entdecken, was aus ihnen herauskommt, sie es eher verstecken wollen, als dass sie es offenbaren und in den Spiegel schon schauen, hey, das ist ja schlimm, das ist böse. Aber deshalb müssen wir wissen, das ist nicht ich, der ich böse bin, sondern es ist meine Natur, die mich zwingt, das Böse zu tun. Das ist Gefangenschaft. Und aus dieser Gefangenschaft müssen wir befreit werden. Deshalb ist das Bild des Todes, dass diese Ketten müssen gebrochen werden. Die falsche Identität, der falsche Inhalt der Identität muss sozusagen gekreuzigt werden, getötet werden. Deshalb ist derjenige, der die Taufe vollbringt, das heißt, der sich taufen lässt, bewusst, er hat etwas, das ist ihm angeboren, das ist aber nicht Teil von ihm, aber er muss dieses Teil loswerden und er kriegt es nur los, wenn er stirbt. So, wir wollen das Böse, die Wurzel des Bösen, die wir geerbt haben von Adam, nicht verstecken, nicht verheimlichen, nicht dahin bringen zu sagen, naja, ich tue das Gute. Sondern wir wollen dazu stehen, dass etwas in uns nicht stimmt. Und dass dieses, was nicht stimmt, durch den Erlöser von uns befreit werden kann. Wir können aus den Ketten des Irrtums, aus den Ketten der Selbstgefangennahme herauskommen. Und die Taufe ist das Zeichen dafür. Und dann ist es doch ganz klar, so wie Jesus, der Schöpfer, Adam sagte, vermehret euch und füllt die Erde. So sagt er den Jüngern, geht und macht Jünger, vermehret euch. Die Herrlichkeit des Herrn muss die ganze Erde einnehmen. Und jeder, der gerufen wird, wird ja in Dienst gerufen. Bis jemand gläubig wird, mag er faul sein. Und die Faulheit mag er als Gewinn sehen. Aber wenn er gläubig wird, dann ändert sich das. Dann wird das Fleißige, der Fleiß wird zum Zentrum. Er ist im Dienst, aber ist im Dienst des Herrn. Er ändert, für wen er dient. Bisher dient er auch, und es gibt Menschen, die rennen von vorn morgens bis abends und sind fleißig, aber für den falschen Herrn, fürs Mammon, fürs Geld, für die Habsucht. Sie rennen für sich selbst und haben nicht erkannt, dass das nicht geht. Jesus hat seinen Jüngern verheißen, ich bin mit euch, bis ihr den Auftrag erfüllt habt. Das ist, wenn der Auftrag erfüllt ist, dann kommt das Ende der Welt. Und alle Ressourcen, alle Macht ist mir gegeben und sie steht euch zur Verfügung. Wartet in Jerusalem, bis ihr diese Macht bekommt, bis ihr den Heiligen Geist bekommt. Dieser hat in seinem Paket alles drin. Durch ihn können wir alles tun, weil er bringt uns das Leben Jesu. Und wir haben die Texte gesehen in der letzten Betrachtung. Ich möchte noch einmal dieses Bild eines Bauarbeiters, der an einem Bau arbeiten muss, verwenden. Ich habe es letztes Mal ausführlich erklärt. Ich gehe jetzt nur noch kurz durch, dass wir es nicht vergessen. Der Bauarbeiter hat einen Bauplan. Er hat Baumaterial und er hat ein Werkzeug dafür. Und er braucht vor allen Dingen einen Maßstab, womit er sowohl den Bauplan misst, weil dort gibt es Maße, die angegeben sind, als auch, damit er äußerlich das Ganze baut. Und stellt euch vor, man hat eine Baustelle, da gibt es 10 Bauarbeiter und sie hätten alle einen verschiedenen Maßstab. Dann würde jeder lesen den Bauplan mit seinem eigenen Verstand. Das heißt, er würde seinen Verstand als Maßstab nehmen, hätte keinen geeichten Maßstab, den alle haben, dann würde aus dem Haus nichts. Und genau so ist es leider heute mit der Christenheit. Die Christenheit hat einen Auftrag. Sie hat einen Bauplan, sie hat die Bibel, sie hat den Menschen als Material. Sie müsste auch die Gaben des Geistes haben und das Gesetz. Dass alles durch den Heiligen Geist kommt, aber der Christenheit fehlt der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist, haben wir letztes Mal gesehen, ist der Geist der Wahrheit. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was ist Wahrheit? Und dann sagen die Leute, die Christen, Christus ist die Wahrheit. Sage ich, okay, und woher weißt du, was Christus ist oder wer er ist? Wie willst du den Maßstab Christus anwenden im Bau, den du hast, dass du an Menschen baust? Ich möchte das lesen. Der David schreibt im Psalm 119, der ja den Maßstab beschreibt, das längste Kapitel. Es ist die Beschreibung des Maßstabs. Und er sagt hier in Psalm 119, 142, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir sagen, den Geist der Wahrheit oder den Geist des Gesetzes, ist es identisch. Weil es gibt nur eine Wahrheit und die kommt durchs Gesetz. Habe ich das Gesetz nicht, kann ich weder den Bauplan lesen, weil ich muss ja an das Lesen damit ich nicht mit meinem Verstand das Ganze falsch interpretiere, das Gesetz tun. Und ich hoffe, dieses Bild mit dem Bauplan, ich finde es fantastisch, er zeigt uns das. Alle lesen den Bauplan ohne Maßstab. Damit kommen alle zu einem unterschiedlichen Ergebnis. Würden sie alle den Bauplan mit demselben Maßstab lesen, kämen sie alle zu demselben Ergebnis. Weil sonst tut man seinen Verstand zum Maßstab. Dann sage ich, kannst du denn nicht lesen? Das steht doch hier so. Der andere liest es und sagt, ja, ich kann lesen, aber bei mir steht es anders. Weil jeder muss es interpretieren. Wir müssen den Bauplan in unseren Verstand aufnehmen und mit ihm was tun. Und da unser Verstand ja subjektiv ist, kann er nicht als Maßstab gelten. Das, was ich lese, kann nicht als Maßstab gelten. Das, was ich interpretiere, kann nicht als Maßstab gelten. Erst das Gesetz zeigt mir, ich lese richtig oder ich lese falsch. Ich hoffe, wir verstehen das. Der Geist der Wahrheit, als Jesus auferstanden ist, hatte ja seinen Jüngern schon mal den Geist eingeblasen. Er sagt, hier empfanget den Geist. Noch bevor er sie aus dem Himmel, als er ins Heiligtum ging, den Geist gesandt hat. Und er hat ihnen in dieser Zeit, in den 40 Tagen, die Schrift erklärt, so dass sie plötzlich das Ganze sahen. Ich sprach gestern Abend mit einem Patienten, einem gläubigen Menschen, und ich habe ihm versucht, ein bisschen die Dinge zu erklären. Sagt er, jetzt muss ich meine ganze Bibel andersrum lesen. Ja, so ist es. Mit dem Maßstab macht die Bibel Sinn. Ohne Maßstab ist sie ein Durcheinander. Sie ist nicht erkennbar. Und der Maßstab bringt der Heilige Geist uns, weil er ist der Geist der Wahrheit. Er muss unserem Geist das Gesetz erstmal erklären. Ich hätte das Gesetz nie erkannt, hätte der Heilige Geist mir das Gesetz nie erklärt. Hätte es mir nicht gezeigt am Patienten, am Menschen. Ich hätte nie es gesehen, ich hätte es nie begriffen. Deshalb sind wir angewiesen auf den Heiligen Geist. Aber wir wissen, dass wir den Geist haben, dadurch, dass er uns sowohl das Gesetz, nachdem wir ja unseren Charakter bilden müssen, nachdem wir die Menschen um uns herum bilden wollen und dann die Gaben des Geistes, die uns befähigen, mit den Menschen, an den Menschen zu arbeiten. So, ich hoffe, wir haben dieses Bild ganz klar verstanden. Jetzt schauen wir uns an die erste Christengemeinde. Waren das fleißige Bauarbeiter oder die hin und wieder gehen und etwas trinken müssen und dann müssen sie eine rauchen oder was auch immer der Mensch so zwischendurch tut? Was waren das? Was ist passiert, als sie zu Pfingsten die Gaben des Geistes empfingen? Was ist passiert? Und ich lese hier in Kapitel 2, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an und geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und das ist so eine Zusammenfassung, die der Lukas jetzt schreibt an seinen Theophilus oder wie dieser Mann, ja, Theophilus heißt. So, er fasst das zweite Kapitel zusammen. Dabei geht es ja im dritten am selben Tag weiter. Und dort finden wir zur neunten Stunde. Das ist am Pfingsttag, zur neunten Stunde. Das ist, wo man beten geht. Und da gehen sie in den Tempel. Wenn ihr durchlest die Kapitel, und ich hoffe, ihr habt, dann werdet ihr sehen, hier ist Bewegung drin. Hier ist kein Müßiggang. Hier ist eine Baustelle, wo man arbeitet. Und man geht dorthin, um etwas zu arbeiten. Warum gingen sie in den Tempel? Warum gingen sie zu der Zeit, wo man pflegt zu beten? Sie haben sich natürlich häufig im Tempel, in der Halle des Salomos, die Schöne, getroffen. Weil dort kamen die Leute zusammen. Und man muss doch dort fischen gehen, wo Fische sind. Man muss dort gehen, zu arbeiten, wo die Menschen sind. Und hier treffen sich die Menschen zum Gebet. Und hier sind sie in einem Zustand, in dem sie ansprechbar sind. Und so gehen Petrus und Johannes dahin, zu ihrer Baustelle, zu ihrer Arbeitsstelle. Sie gingen nicht dahin, um etwas zu nehmen. Sie gingen hin, um etwas zu geben. Und da begegnen sie diesen Mann an der Pforte des Tempels oder am Eingang. Es war ein Mann, lahm von Mutterleib, der ließ sich tragen und sie setzten ihn täglich vor des Tempels Tür, die da heißt die Schöne, dass er bettelte das Almosen von denen, die in dem Tempel gingen. Und da er nun sah Petrus und Johannes, dass sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen. Das heißt, die zwei Jünger waren so beschäftigt, sie haben ihn wahrscheinlich gar nicht auf den ersten Blick wahrgenommen. Und dieser Mann sagt, hallo, hier bin ich. Habt ihr was für mich? Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Petrus aber sprach, und er sah an, wartete, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und wandle. Und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsbald stunden seine Schenkel und Knöchel fest, sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk wandeln und Gott loben. Sie kannten ihn auch, dass er war, der um des Almosen gesessen hatte vor der schönen Tür des Tempels, und sie wurden voll Wunderns und Entsetzens über dem, das ihm widerfahren war. Nun, dieser Mann war von Geburt auf, er ist 40 Jahre alt, er war von Mutterleib an lahm und er konnte dafür nichts, wozu er war. Er war blind, so wie der eine von Mutterleib blind war in Johannes 9, so ist dieser lahm von Mutterleib. Er kann also nicht gehen. Und hier ist das Bild des Menschen, wozu Jesus Christus gekommen ist. Das ist das Bild, das wir alle von Mutterleib, das heißt von der Zeugung an, eine Unfähigkeit haben zu gehen, eine Unfähigkeit haben zu sehen, eine Unfähigkeit haben zu leben. Und es dauert manchmal 40 Jahre lang, bis das Licht durchdringen kann, bis die Befreiung kommen kann. Glaubt ihr, dieser Mann wird sich je beklagen, dass er lahm geboren ist, nachdem er nun nach 40 Jahren von dieser Sache befreit wurde? Werden wir uns beklagen, dass wir in einer sündigen Natur geboren sind, die uns lahm gemacht hat, die uns unfähig gemacht hat zu lieben, und wir werden eines Tages von ihr befreit? Werden wir dann sagen, warum sind wir so geboren? Nein, wir können nicht sagen, warum wir so geboren sind. Also, sondern jetzt kommt die Befreiung. Und dieser Mann hat einen Vorteil. Dadurch, dass er von Geburt an diese Unfähigkeit hatte. Jetzt hat er plötzlich die Fähigkeit mit 40 Jahren bekommen. Was für eine Freude, wenn man nach 40 Jahren laufen kann, wenn man 40 Jahre gesehen hat, wie die Menschen um einen herum gehen können und man ist unfähig dazu. Und jetzt kann man selber tun. Stellt euch vor, wie der da im Tempel herumgehüpft ist, wie der probiert hat seine Beine. Und hier sind die Apostel und hier sind die Leute. Er ist ein Bild für das, was Christus gekommen ist, für uns zu erreichen, dass wir wieder laufen können, dass wir wieder springen können, dass wir wieder atmen können, dass wir, und das ist die geistige Realität, dass wir wieder lieben können, dass wir wieder Zugang haben zu Gott, um diese Liebe weiterzugeben. Wie fein hier das Gesetz erfüllt wird in Petrus und Johannes. Die sagen, wir haben kein Geld, kein Silber und Gold. Weil was würde dir das nützen? Aber was wir haben, das geben wir dir. Steh auf wandle. Im Namen Jesu von Nazareth. Und sie haben das extra mit diesem Namen verbunden, damit jeder weiß, dass sie es nicht aus sich selbst tun, sondern dass sie es aus dem Leben Christi tun, aus dem Heiligen Geist, den sie von ihm haben. Durch die Gabe, die sie bekommen haben, dass sie es tun. Und sie sagen es auch später. Glaubt ihr, wir haben ihn gesund gemacht? Lest euch die Geschichte. Als sie da stehen, sagen, wir haben das doch nicht getan. Wir haben das aus der Kraft. Unser Heiland hat das getan. In seinem Namen. Wir sind nur die Jünger, die das weiterbringen. Und so ist Erlösung. Erlösung ist Befreiung von Unfähigkeit. Nicht rechtliche Rechtsprechung. Stellt euch vor, Petrus und Johannes hätte diesem Lahmen gesagt, weißt du was, sei glücklich, du bist frei, du kannst laufen. Oder du bist von Gott angesehen, wie wenn du laufen kannst. Das reicht dir doch. Das ist absurd. Das ist eine Sache, die nicht geht. Damit könnte er nie etwas erfüllen. Was wir haben, das geben wir dir. Steh auf und wandle. Das ist die Erlösung des Menschen. Das ist, dass wir wieder fähig werden, das zu tun, wozu wir gerufen sind, zu tun. Nämlich zu lieben. Aber in die Gemeinde, als sie so wuchs und sehr stark zunahm, musste man schauen, dass für alle gesorgt wird. Und so war etwas, was der Heilige Geist in ihnen vollbracht. Und ich lese weiter in Kapitel 42, Vers 44. Alle aber, die gläubig waren, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, nachdem jedermann Not war. Und sie waren täglich und stets beieinander, einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häusern. Das war keine Feiergemeinde, das war eine Arbeitsgemeinde. Die brachen das Brot nicht zum Abendmahl, sondern sie war eine Not. Weil die Leute, die gläubig wurden, wurden meistens von ihren Familien ausgeschlossen. Stellt euch vor, du bist in einer Religion für tausende von Jahren von der Geschichte her und das war die richtige Religion und jetzt kommt jemand und du gehst weg, dann ärgern sich die Eltern auf dich, der Mann schlägt die Frau oder verbietet ihr. Das gibt Schwierigkeiten. Und ich kenne das noch von Rumänien, wo man sehr streng war, wo man nicht aus der orthodoxen Kirche austreten konnte und in eine andere gehen konnte. Der Mann hat seine Frau fast umgebracht, die Kinder wurden geschlagen oder wurden enterbt, sie wurden nicht mehr als eigene Kinder angesehen. Und das war auch vor Jahren noch auch in Deutschland, ein Katholischer durfte nicht einen Evangelischen heiraten, weil das war jeder hielt zu seiner Religion, das war sehr richtig. Und hier kamen täglich Hunderte, Tausende zur Gemeinde, die mussten versorgt werden. Dieses Brotbrechen war nicht, hey, wir gehen mal feiern und essen zusammen. Das war eine Realität, eine Notwendigkeit. Sie nahmen die Speise und lobten Gott und mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde. Und in Kapitel 4, Abvers 32. Der Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus und war große Gnade bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wie viel ihrer Waren, die da Äcker und Häuser hatten, verkauften sie dieselben und brachten das Geld des verkauften Gutes und legten es zu der Apostel Füßen und man gab einem jeglichen, was ihm Not war. Jesus aber mit dem Zunamen von dem Apostels genannt Barnabas, das heißt ein Sohn des Trostes, vom Geschlecht ein Levit aus Zypern, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu den Apostelfüßen. So, schauen wir uns ein wenig die Bedürfnisse des Menschen an. Wir können ohne Bedürfnisse nicht existieren. Deshalb gibt es ein Gesetz des Lebens, das für die Bedürfnisse zuständig ist, dass es sie versorgt werden. So, wir sind dann gesund, wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind. Wir sind krank, wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und wir sterben, wenn es zu einem endgültigen Zeitpunkt kommt, wo die Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden können. So, hier haben wir jetzt zwei Arten von Bedürfnissen. Wir haben das Brot, wir haben die Chemie, wir brauchen Sauerstoff, Wasser und die Wärme. Und wenn Menschen das nicht haben, dann reagiert der Körper. Und bei der Wärme können wir sehen, wir frieren, wenn es zu wenig ist, und wenn es zu viel ist, schwitzen wir. So, die physischen Bedürfnisse wurden nicht vernachlässigt. Es musste hier gesorgt werden für die physischen Bedürfnisse des Menschen und derer, die hinzukamen zur Gemeinde. Weil wenn sie ausgeschlossen wurden, wir wissen ja, wie streng die Juden waren, jeder, der nicht glaubte, was sie waren, wurden aus der Synagoge ausgeschlossen. Die Eltern haben ihre Kinder weggetan. Da brauchte man eine Versorgung, eine physische Versorgung. Und die musste gewährleistet werden. Um die haben sich die Menschen auch gesorgt. So, wir können nicht das Physische vernachlässigen gegenüber dem Geistigen. Aber jetzt kommen wir und gucken uns das Geistige an, weil wir wollen die Geschichte von Ananias und Sapphira verstehen. Wir wollen verstehen, warum geht hier der Geist Gottes diesen Weg so streng und so klar? Und warum das diese Furcht war? Was bedeutet das? Sie fürchteten sich. Es gibt die Notwendigkeit der geistigen Bedürfnisse. Das ist die Liebe, die Gerechtigkeit, die Freiheit. Wir müssen in der Lage sein, diese Dinge umzusetzen durch unsere Gedanken und dann sieht man sie auch in unserem Körper im Tun. Und jetzt, um die Geschichte zu verstehen von Ananias und Sapphira, müssen wir die Zufuhr der geistigen Bedürfnisse verstehen. Die geistigen Bedürfnisse sind nicht so wie die körperlichen in einer Balance. Körperlich muss man immer ein Gleichgewicht. Gott hat festgelegt, dass der pH des Blutes immer bei 7, es gibt eine kleine Toleranz, aber mehr geht's nicht. Dass der Sauerstoffspiegel so sein muss, dass der Zucker-Glukose-Spiegel im Blut immer denselben Wert haben muss, in einer gewissen Spannbreite. Aber wenn es zu viel ist, gibt es Probleme, wenn es zu wenig ist, gibt es Probleme. So auf physischer Seite sind wir in einem Kanal. Das heißt, wir sind in dieser Situation, dass wir immer alles ausbalancieren können, müssen. Zu viel oder zu wenig. So, im Geistigen gibt es das nicht. Im Geistigen gibt es nie zu viel. Es kann nur zu wenig sein, das heißt, es ist nicht da. Sie können nicht zu viel sein, sie sind entweder vorhanden oder nicht vorhanden. Deshalb reagiert der Körper auf eine geistige Not mit der Krankheit. So Hunger und Durst ist klar, dass es eine physische Bedürfnis ist. Aber wenn wir Schwindel haben, wenn wir Krankheiten haben, dann müssen wir doch wissen, was fehlt uns? Welcher Hunger wird dort ausgedrückt in dem Körper? Und es ist der Hunger des Geistes nach Liebe. Und dann ist es auch egal, wie viel das ist, es ist immer nicht das genug. Und ich möchte das auch an einem Beispiel erklären. Es gibt auf geistiger Ebene nur das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Es ist entweder hell oder dunkel. Es ist entweder Vertrauen oder Misstrauen oder kein Vertrauen. Es ist entweder Liebe ganz oder Lieblosigkeit. Da ist diese junge Frau als Patientin und sie hat viele Krankheiten, unter anderem Depressionen, ist durch so manches gegangen in ihrem Leben. Und jetzt komme ich am Ende ihrer Geschichte und frage sie, was ist das Schwierigste, was sie im Leben erfahren hat? Und sie sagt mir, dass meine Mutter nicht meine Seite gehalten hat, als ihr Lebenspartner mich züchtigte, mich schlug, mich erzog mit einer sehr zwanghaften Art. Sie hat seine Seite gehalten, nicht meine. Sie hat mir geantwortet auf ihre Frage nach dem Verhältnis ihrer Mutter, dass es gut ist, dass sie sich nahezu täglich treffen. Aber in ihrem Herzen, als sie sagte, dass die Mutter nicht ihre Seite eingenommen hat, Was glaubt sie dort? Was ist dort wirklich vorhanden? Dort ist sie überzeugt, in ihrem tiefsten Inneren, dort, wo sie ja nicht richtig hineinsehen kann, weiß sie, ihre Mutter liebt sie nicht. Es zählt nicht, dass die Mutter alles für sie tut. Es zählt nicht, dass alles so ist, wie es ist. Wenn es eine Sache gibt, die nicht stimmt, ist es, dass die ganze Sache nicht stimmt. So, wenn es um Liebe geht, gibt es entweder Liebe oder Lieblosigkeit. Und sie sieht sich nicht geliebt. Sicherlich betrügt sie ihre falsche Identität, dass sie glaubt, sie muss geliebt werden. Aber ich möchte nur das Prinzip zeigen. Auf geistiger Ebene gibt es nur alles oder nichts. Es gibt entweder Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, Sicherheit oder Unsicherheit, Freiheit oder Gefangenschaft, Wahrheit oder Lüge. Es gibt entweder Harmonie oder Disharmonie. Es gibt Treue oder Untreue. Es gibt Freude oder es gibt Trauer. Es gibt nichts dazwischen. Geistig gibt es nur alles oder nichts. Und jetzt verstehen wir auch die Geschichte von Ananias und Sapphira und warum der Heilige Geist hier so deutlich tut. Ein Mann aber mit Namen Ananias und samt seinem Weibe Sapphira verkauften sein Gut. Sie waren erfüllt vom Geiste Gottes und sagen, wir treten der Gemeinde bei und wir treten nicht so bei, wir bringen alles rein und dann essen wir aus dem gemeinsamen Topf. Und entwand etwas vom Gelde mit Wissen seines Weibes und brachte einen Teil und legte es zu den Apostelfüßen. Aber als sie dann den Acker verkauften, waren sie sich unsicher, wird das jetzt reichen oder bräuchten wir etwas zur Sicherheit zur Seite zu legen. Nicht? Der Mensch muss ja zu seiner Sicherheit etwas zur Seite legen. Und entwandte etwas vom Geld. Und jetzt kommen sie. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist lögest und entwendest etwas vom Gelde des Ackers? Er kommt und sagt, hier ist das Geld. Ist es das ganze Geld? Und Ananias sagt, ja, das ganze Geld. Und jetzt sagt ihm Petrus, merkst du nicht, dass du bist, dein Herz ist erfüllt von Satan? Dein Herz ist erfüllt von dem Bösen und du denkst, du kannst den Heiligen Geist anlügen und entwendest etwas vom Gelde des Ackers. Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, hat dich ja niemand gezwungen, ihn zu geben. Da du ihn hattest und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt, zu tun, was du willst mit dem Geld. Warum hast du denn solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen. Das ist wunderbar. Jede Sünde, die man tut, tut man gegen Gott. Da Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Es stunden aber die Jünglinge auf und taten ihn beiseite und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es begab sich über eine Weile, bei 3 Stunden, kam sein Weib hinein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus antwortete ihr, sage mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Sie sprach, ja, so teuer. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr denn eins worden zu versuchen den Geist des Herrn? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden dich hinaustragen. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die solches hörten. Nun könnte man sagen, das ist ein furchteinflößendes Ereignis. Ja, es ist. Es muss ja so sein. Wie soll Gott sonst das Alles-oder-Nichts-Prinzip erklären? Diese Leute bringen was in die Gemeinde, aber sie bringen nicht alles. Jesus hat so deutlich gemacht, niemand kann mein Jünger sein, es sei denn, er verzichtet auf alles, was er hat. Das heißt, er wird sich bewusst, dass er nichts hat, dass ihm nichts gehört. Er muss auf alle seine Beziehungen, er muss Vater, Mutter und so weiter. Lukas 14, lest es euch durch, ab Vers 25, wie klar und deutlich Christus es sagt. So, wir können deshalb nicht spielen auf geistiger Ebene. Man hätte doch sagen können, schau, Ananias und Saphira, immerhin, sie haben ja das gebracht. Wir können doch glücklich sein darüber. Nicht? Sie haben ja nichts Böses getan, an solch, dass es jetzt die Todesstrafe ist. Oh doch, in dieser Situation musste es die Todesstrafe sein, weil hätte Gott es erlaubt, dann hätte sich schon von vornherein in die Gemeinde das Unkraut eingemischt. Kann der Geist wirken in der Gemeinde mit Mitarbeitern, die ihm nicht völlig hingegeben sind? Kann er etwas vollbringen, wenn innerhalb dieser hingegebenen Leute zwei sind, die nur die Hälfte geben? Das geht nicht. Und Gott wollte klar machen, er braucht eine reine Gemeinde. Eine Gemeinde, in der niemand lügt, in der niemand betrügt, in der niemand sagt, naja, ich gebe so viel, aber er erhält etwas zurück. Ein Gott, der die Wahrheit hat, der hasst die Lüge. Und ich glaube, wir alle hassen sie. Wir alle hassen die Lüge, aber wir hassen sie nur dann nicht, wenn wir sie tun. So, die erste Christengemeinde, dass wir das zusammenfassen, war beim Beginn des Auftrags. Und sie hatte Vertrauen auf Gott. Sie lebte aus diesem Vertrauen. Und Gott wollte, dass dieses Vertrauen wächst. Und so konnte er nicht hinzulassen, am Anfang gleich, dass man mit zwei Maßen misst. Jahr später, sagte Petrus selbst, sind Wölfe in die Gemeinde gekommen, sind fremde Lehren in die Gemeinde gekommen. Aber es war erst viel später. So, Gott hat versucht, durch Ananias und Saphira eine Klarheit zu geben allen. Und ich denke, das sollte uns auch Furcht einlösen. Dass, wenn du mit geteiltem Herzen bist, das heißt, wenn du Gott ein wenig gibst, oder sagen wir mal 99, aber du verhältst dir etwas vor, dann nutzt dir das nicht, dann kostet dich das genauso den Tod, weil es gibt nur alles oder nichts auf geistiger Ebene. Adam konnte entweder ganz vertrauen oder gar nicht vertrauen. Ein bisschen Misstrauen hat sein ganzes Vertrauen bewiesen, dass es nicht auf Gott ist. Es gibt auf geistiger Ebene nur alles oder nichts. Das müssen wir verstehen. Deshalb hat Gott mit dem Ende des Auftrags, mit den 144.000, eine Demonstration geplant, in der er das völlige Vertrauen, das für immer gefestigt ist, beweist. Diese Leute sind nicht gerecht gesprochen. Diese Leute sind gerecht gemacht. Ja, sie brauchen die Vergebung für das, wofür sie nichts konnten. Und wir werden vielleicht in diesem Studium einmal auch das sehr ausführlich sprechen über Vergebung und Befreiung. Wir brauchen beides. Aber diese Menschen sind nicht nur vergeben. Diese Menschen sind vollkommen. Sie, von ihnen steht es, in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden. Ihr Munde ist rein. Ihr Herz ist rein. Sie sind gerecht. Sie sind in der Wahrheit. Sie sind frei. Und sie sind es zu 100%. Sie sind komplett wiederhergestellt. Das ist das, wo der Auftrag begann. Petrus, Johannes, sie waren erfüllt vom Heiligen Geist, aber sie waren nicht vollkommen. Sie haben alle von dem ersten Tag von Pfingsten gearbeitet und haben ihre Arbeit beendet mit dem Ausgießen ihres Blutes als Märtyrer. Außer der Johannes, der auf der Insel Patmos starb. Aber auch das war ein Verbannungstod. So, alle haben gearbeitet. Und alle haben etwas erreicht. Sie haben das Evangelium verbreitet zu der damaligen Welt überall. Aber Gott muss, um eine reine Gemeinde zu haben, es völlig rein machen. Und Ananias und Saphira ist ein deutliches Beispiel. Entweder du bist gerecht oder ungerecht. Entweder du bist heilig oder du bist unheilig. Entweder du bist im völligen Vertrauen oder in gar keinem Vertrauen zu Gott. So, dieses Grundsatz müssen wir verstehen. Deshalb kann Gott das Werk auf dieser Erde nicht beenden, bis dass er nicht eine Gruppe von Menschen hat, wo er sich vorgenommen hat, das Erlösungswerk komplett in einer Generation zu Ende bringt. Sie sind gleichzeitig auch die Jünger der letzten Tage, die das Evangelium verbreiten müssen, überall. In einer Kraft, wie sie noch nie gesehen wurde. Das zu Pfingsten war nichts gegenüber dem, was jetzt vor uns steht, was Gott machen wird durch Menschen, die völlig geheiligt sind, deren sündige Natur abgetötet, die das Übel weggetan, die durch den Tod gereinigt sind und frei sind von dieser Gefangenschaft. Sie können und durch sie beweist Gott, dass es nur alles oder nichts gibt. Wird es einen unter diesen 144 geben, 1000, der nicht völlig ganz ihm gehört? Nein, es wird keinen geben. Sie werden alle vor Gott rein da sein. Das ist die triumphierende Gemeinde. Das ist die Gemeinde der Endzeit, mit der Gott beweist, physisch und geistig, dass eine Wiederherstellung möglich ist. In ihrem Art, wie sie geboren sind. Der Lahme konnte sofort gehen. Diese Menschen sind lahm geboren. Aber sie sind plötzlich, können sie hüpfen und springen und alles tun, weil sie wurden wiederhergestellt. Das physische Bild ist nur ein Bild für das Geistige. Geistig müssen wir völlig klar werden, weil dort gibt es entweder oder. Mögen wir uns das ganz klar vor Augen führen. Möge uns es Furcht überkommen, wenn wir daran denken, dass etwas in unserem Herzen, das heißt im Herzen mögen wir es nicht wissen, aber dass etwas in unserem Bewusstsein nicht ganz Gott geweiht ist. Dass wir irgendetwas vorenthalten. Dann wissen wir, ist das Schicksal von Ananias und Sapphira unser Schicksal. Und das möge uns Furcht einlösen. Das möge uns zur Selbstprüfung führen, dass wir nicht im Selbstbetrug bleiben, zu denken, wir bringen Gott etwas und könnten Gott belügen. Niemand kann Gott belügen. Jeder, der Gott belügt, wird letztendlich die Konsequenz davontragen. So, lasset uns prüfen. Es gibt nur eine komplette Hingabe oder keine Hingabe. Und die können wir wählen oder nicht. Möge uns Gott die Gnade geben, dass wir sehen, dass wir nie geteilten Herzen sind. Dass wir alles, was wir vor Gott bringen, weil es ihm ja gehört, es muss alles sein. Amen.